zum Referatstitel, da kann jetzt die Konferenzleitung gar nicht so wahnsinnig viel dafür. Das ist uns während der Erstellung des Referats aufgefallen, dass der Titel Anti-Amerikanismus in der deutschen Bourgeoisie beinhaltet, dass es eine Möglichkeit gäbe, es auch einen proletarischen Anti-Amerikanismus in Deutschland gibt. Und dem wollen wir gerne entgegenhalten, dass es das nicht gibt. Deswegen haben wir das Referat umbenannt in Anti-Amerikanismus als bürgerliche Ideologie. Warum? Und ich versuche ihn nachher genau herzuleiten. Zunächst mal wollte ich, weil wir heute jetzt früh dran sind, zur Auflockerung dieses Referat mit einem Quiz beginnen. Schöne Klassiker. Wer hat das gesagt und über wen? Erst hetzt dieser Mann zum Krieg, dann fälscht er die Ursachen, stellt willkürlich Behauptungen auf, hüllt sich dann in widerwärtiger Weise in eine Wolke christlicher Heuchelei und führt so langsam aber sicher die Menschheit dem Krieg entgegen, nicht ohne dabei Gott zum Zeugen anzurufen für die Ehrbarkeit seines Handelns. Hat da jemand eine Idee, wer das über wen gesagt haben könnte? Also ich mache erst weiter mit dem Referat, wenn ich wenigstens eine Antwort habe.
Joschka Fischer über...
Bitte, was?
Über Joschka W. Bush, aber von wem?
Das ist über Roosevelt.
Letztens, die, die es wissen, sagen nichts.
Ich weiß es nicht.
Also, gut, lösen wir es gleich auf. Es ist Adolf Hitler über Roosevelt. Ich fand es deswegen so prägnant und so einen guten und wichtigen Einstieg, weil man könnte tatsächlich meinen, das ist in der Hochphase der antiamerikanistischen Hetze gegen Bush gelaufen. Nein, es ist Adolf Hitler und zwar im Rahmen der Kriegserklärung gegen die USA 1941. gewesen. Um jetzt zu Beginn gleich die Verwirrung noch mal ein bisschen noch mehr zu erweitern möchte ich ein konkret Zitat vorlesen. Also Verwirrung in der Frage, wie man Beziehungen setzt. Die konkret hatten, das war glaube ich Kremlitz, aber nicht alles täuscht, bin mir nicht ganz sicher, folgendes geschrieben: Wer die Kriegspläne von George Bush und Adolf Hitler miteinander vergleicht, befindet sich schon mal auf der richtigen Spur, meint Jürgen Elsässer in der Konkret 1102. Hertha Däubler-Gmelin habe im vergangenen September ihren Ministerposten verloren, weil sie der Realität zu nahe gekommen ist, nämlich, und der Rest von Elsässers Beitrag beruht auf dieser Binsenweisheit, nämlich, dass Kapitalismus und Krise und Krieg zusammengehören. Was Däubler-Gmelins Gleichsetzung von Bush und Hitlers Methoden in Wahrheit eine verkappte, war Däubler-Gmelins Gleichsetzung von Bush und Hitlers Methoden in Wahrheit eine verkappte, sozusagen halben Wege stehen gebliebene Kapitalismuskritik? Ist Anti-Amerikanismus also nur eine Art Antikapitalismus der dummen Kerls? Wie sonst ließe sich denn Anti-Amerikanismus definieren? Fragezeichen. Mit dieser Frage möchte ich sozusagen beginnen. Wie würde sich der Anti-Amerikanismus definieren lassen, wenn nicht als der Antikapitalismus, der uns vermeintlich die letzten 30, 40 Jahre auf den Straßen, auf linken Demos entgegengeschlagen ist? Und deshalb würde ich mich zunächst mal dem zuwenden, zu sagen, der Anti-Amerikanismus ist zunächst mal ein Ressentiment, das historisch gewachsen ist, und zwar im 19. Jahrhundert. Wie weit und wie tief das in die deutsche Denkweise zurückgeht, sehen wir gleich. Zunächst habe ich noch einen Punkt vergessen, den ich eigentlich sagen wollte. Der Anti-Amerikanismus, da wollte ich eine Antwort geben auf meine Einleitung. Der Anti-Amerikanismus als bürgerliche Ideologie. Das können wir nachher in der Diskussion, glaube ich, wirklich ausführlich diskutieren, ob es da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt. Ich will nur einen Pfeiler einschlagen und klar machen, inwieweit es überhaupt gar nicht möglich ist, dass der Anti-Amerikanismus eine proletarische Denkweise sein kann oder aus der denkenden Arbeit der Bewegung entstammen kann. Und zwar aus dem einfachen Satz, den man aus dem Manifest ableiten kann, nämlich Obgleich nicht im Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Also das ist ein Satz, der sehr viel, wo sehr viel drinsteckt, wo man sehr viel raus ableiten kann, nämlich diesen Klassiker, im Prinzip der ja den Titel dieser Konferenz ausmacht, der Hauptfeind steht im eigenen Land, also nämlich, dass man sich jedes Proletariat zunächst mal um die eigene Bourgeoisie zu kämpfen habe. Es ist aber in dem Fall geht es mir um die Sache, dass Marx und Engels eine Trennung machen zwischen Inhalt und Form, sagen, in der Form ist das Proletariat auf die Nation zurückgeworfen, dem Inhalt nach nicht. Dem Inhalt nach ist der Kampf immer ein internationaler, ein internationalistischer. Und der Antiamerikanismus ist genau das nicht. Und der Antiamerikanismus ist eben eine inhaltliche Frage. Der ist keine formale Frage, sondern ist eine inhaltliche Frage. Und da allein an diesem Punkt kollidiert das schon. Und allein da würde ich schon mal ableiten, dass der Amerikanismus nicht sein kann, was einer Denkweise der Arbeiterbewegung entspricht. Zu den Wurzeln des Antisemitismus. Anti-Amerikanismus, Entschuldigung. Zu den Wurzeln des Anti-Amerikanismus. Engels hat mal über die USA und die US-Verfassung gesagt, dass dem, was eine bürgerliche Gesellschaft ausmacht, die Verfassung der USA und die bürgerliche Gesellschaft in den USA am nächsten kommt. Also einfach deswegen, weil die USA in der Herausbildung ihrer bürgerlichen Gesellschaft nicht die alten Zöpfe hinter sich herzuziehen hatte, wie es das Problem in Europa war. Die hatten keine Monarchen, die hatten keine kleinen Grenzen, die sie überwinden mussten. Die hatten diesen ganzen Scheiß nicht, die hatten das feudalistische System nicht und konnten von daher die Gesellschaft viel umfassender als bürgerliche Gesellschaft aufbauen, als das in Europa der Fall war. Und die erste grundlegende Behauptung ist, dass der Anti-Amerikanismus als Ressentiment ist eigentlich ein Reflex darauf. Ein Reflex der Europäer, mit diesem Manko umgehen zu müssen, dass man selber halt nicht in der Lage war, die bürgerliche Revolution umfassend durchgeführt haben zu können. Beleg dafür ist als folgendes, meines Erachtens ziemlich interessante Zitat, das haben wir nicht auf der Folie, glaube ich. Ich werde es langsamer lesen. Von Hegel. Hegel schreibt in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie: Mit Europa könnte Nordamerika erst verglichen werden, wenn der unermessliche Raum, den dieser Staat darbietet, ausgefüllt und die bürgerliche Gesellschaft in sich zurückgedrängt wäre. Erst dann werde es zu einem Bedürfnis eines organischen Staates kommen. Die nordamerikanischen Freistaaten haben keinen Nachbarstaat, gegen den sie in einem Verhältnis wären, wie es die europäischen Staaten unter sich sind, den sie mit Misstrauen zu beobachten und gegen welchen sie ein stehendes herzuhalten hätten. Heißt auf gut Deutsch: Nur wer gezwungen ist, sich ständig zu wehren und eingeengt gegen den anderen zu hauen, der kann ein sauberer, gescheiter bürgerlicher Staat sein. Wer das nicht hat, da funktioniert das nicht. Und ich habe gezielt hier eben einen Hegel rausgenommen und nicht Nietzsche oder so, wo man eh weiß, das ist halt ein total durchgeknallter Reaktionär gewesen. Hegel ist ja eigentlich jemand, der den Nimbus hat, ein Ideologe der bürgerlichen Gesellschaft zu sein. Und dennoch steckt es so tief drin. Und der tut auch Konsequenzen ziehen aus dieser Erkenntnis, dass die Amis überhaupt gar keinen richtigen Staat machen können, weil sie keinen Zwang zum sich wehren haben. Man hat hier also nicht mit einem richtigen bürgerlichen Staat zu tun, mit einer richtigen bürgerlichen Gesellschaft. Entschuldigung nochmal, man hat es hier mit einer bürgerlichen Gesellschaft ohne Staat zu tun. Jedenfalls ohne den Staat, wie er in Deutschland gedacht wurde. Jetzt zitiere ich wieder: Der Grundcharakter dieses merkwürdigen Gemeinwesens, so Hegel, bestehe in der Richtung des Privatmannes auf Erwerb und Gewinn, in dem Überwiegen des partikulären Interesses, das sich dem Allgemeinen nur zum Behufe des eigenen Genusses zuwendet. Es findet allerdings rechtliche Zustände, ein formelles Rechtsgesetz statt. Aber diese Rechtlichkeit ist ohne Rechtschaffenheit Und so stehen dann die amerikanischen Kaufleute in dem üblen Rufe, durch das Recht geschützt zu betrügen. Da steckt schon sehr viel drin, was man heutzutage alles an anti-amerikanischen Ressentiment bekommt. Deswegen finde ich das ganz interessant. Vom Ideologietheoretischen ist ja das, der Hegel wirft sozusagen im Prinzip dem amerikanischen Staat vor, dass es kein Gleichgewicht zwischen Bourgeois und Citoyen gibt, also der Bürger als Staatsmann ist überhaupt nicht interessant für die Armee, sondern nur der Bürger als Eigentumsbesitzer, während vermeintlich in den europäischen Staaten eben der Bürger als Staatsbürger überwiegt. So, meine Behauptung ist, in diesem Reflex gegen die bürgerliche Revolution in den USA, der man im Prinzip eigentlich nur neidisch hinterherschaut, weil man selber nicht annähernd so gut hinbekommen hat, in diesem Reflex steckt das gesamte antiamerikanische Ressentiment drin, wird natürlich von den deutschen Romantikern massiv beflügelt. Da gibt es ganz viele. Ich habe ein wunderschönes Beispiel rausgesucht, das eine Wendung noch drin hat, die sehr, sehr witzig ist. Es gab einen spätromantischen Dichter namens Nikolaus Lenau, der relativ unbekannt ist heutzutage, wahrscheinlich mit gutem Grund. Der war auf jeden Fall 1831, 32 in den USA, hat da keine Reise gemacht, war da zu einem bestimmten Zweck, hat aber sich da die Zustände in den USA angeschaut und hat da erschreckt zurückgeschrieben in Briefen. Was wir deutschen Vaterland nennen, ist hier bloß eine Vermögensassekuranz. Der Amerikaner kennt nichts, er sucht nichts als Geld, er hat keine Idee. Die Nachtigall hat recht, dass sie bei diesen Wichten nicht einkehrt. Das scheint mir von ernster, tiefer Bedeutung zu sein, dass Amerika gar keine Nachtigall hat. So, der Witz an der Geschichte ist, dieser Typ war zu einem bestimmten Zweck in den USA, nämlich um Geld, was er übrig hatte, anzulegen. Der wollte sich in Ohio ein Immobilieninvestment gönnen und ist damit, glaube ich, sogar auch auf die Schnauze gefallen. Und dann wird, und jetzt könnte man an diese Ideologiekritik ein bisschen sozialpsychologisch rangehen und sagen, na, da wird das eigene Schuldgefühl, das man hat, weil man was macht, was nicht der eigenen Grundwerten entspricht, dann übertragen auf einen Außenstehenden und der umso mehr gedroschen, damit man dieses Schuldgefühl im Inneren los wird. So, aus
der Vergleich.
Vergleich?
Den Vergleich. Also wir haben gestern noch darüber gesprochen, das ist ja ähnliches Denken, wie dass die Frau daran schuld ist, wenn sie vergewaltigt wird. Also dass man dann sagt, ja, die hat sich so und so verhalten und dann rechtfertigt der Täter oder der Mann sein eigenes moralisches Fehlverhalten und überträgt es auf die andere Person. Mhm. Als psychologischen. So.
Diese beiden Beispiele wollte ich nennen, um so historische Wurzeln dieses ideologischen Reflexes des Anti-Amerikanismus darzustellen. Es geht, ich will jetzt auf drei besondere Aspekte des Ressentiments des Anti-Amerikanismus eingehen, nämlich einerseits die vermeintliche Kulturlosigkeit der Amis, die uns ja ständig und überall auch heutzutage entgegenschlägt, in dieser Kritik daran, dass die Amis nur McDonald's zum Produzieren als Essensexport, während die Franzosen Froschhändler haben zum Beispiel, oder dass die Amis ja bloß Viva und MTV in die Welt hinaus schicken, um eine ganz furchtbare Jugendkultur zu produzieren, während man ja selber so coole Sachen wie einen Komödien- und einen Musikantenstadel hat. Zu dieser Kulturlosigkeit möchte ich ein Zitat bringen, um zu zeigen, dass das eine ganz alte Geschichte ist, die sich auch durchzieht. Das Zitat ist von Josef Goebbels, Propagandaminister. Dieses Zitat hat er 1942 gesagt, das war also nach der Kriegserklärung an die USA. Es ist zu viel, wenn Amerika sich in solch unverschämter Weise gegenüber einem Teil der Erde verhält, der einige tausend Jahre ruhmreicher Geschichte hinter sich hat, wenn es versucht, diesen moralische und intellektuelle Lehren zu erteilen. Wir können Jugendsünden vergeben, aber dieser Grad von Arroganz geht einem auf die Nerven. Das schließt eigentlich direkt an dem, was wir vorher hatten, dass man eigentlich den Amis sauer ist, dass sie so eine schöne bürgerliche Gesellschaft konstruieren haben. Man erkennt auch ein Stück weit, was die Grundlage dessen ist, nämlich, dass sie eben ein junger Staat sind, der mit den alten Zöpfen nicht zu kämpfen braucht, die gar nicht erst abzuschneiden braucht, und dreht das dann in einen Vorwurf um. Die sind ja so jung, die können ja noch gar keine Kultur haben. Das, was wir an alten Lastern mit uns rumschleppen, das nennen wir Kultur, und werfen den Amis vor, dass sie sowas Tolles nicht haben. Und darin liegt meines Erachtens der gesamte Grund dieser Ideologie, dass den US-Amerikanern Kulturlosigkeit vorgeworfen wird. Weil wenn man das Ganze mal auf einen Wahrheitsgehalt, auf einen realen Wahrheitsgehalt runterbrechen wollte, sich anschauen wollte, was haben denn die Amis im 20. Jahrhundert zum Beispiel an Kultur produziert, dann würde mir aus dem Stegreif zum Beispiel einfallen, der Jazz, der Blues, die ganze wesentliche Teile der modernen Musik und so weiter und so fort. Während zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts da aus Deutschland nichts mehr gekommen ist. In der ersten Hälfte kann man noch sagen, da hatte man ein Brecht, ein Eisler, ein Busch und so weiter. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man eigentlich nichts annähernd Vergleichbares mehr in der Frage der Kulturrevolution. Nichtsdestoweniger ist es jedem eigentlich vollkommen klar, wir sind das Kulturvolk und die Amis sind die Kulturlosen. Zur Frage, inwieweit der Antisemitismus mit dem Anti-Amerikanismus zusammenhängen, wäre der nächste Punkt. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich an diesem Ressentiment herausgreifen will. Das will ich nicht so wahnsinnig ausführlich machen. Wer sich mit dem Thema intensiver beschäftigen will, liest einfach die letzten 30 Jahrgänge der Konkret, da ist in jeder Ausgabe was dazu drin eigentlich. Es ist also gerade in der Konkret und ziemlich viel dazu schon gesagt worden, deswegen brauchen wir nicht so wahnsinnig ausführlich damit uns auseinandersetzen. Ich möchte auch hier nur exemplarisch zwei Zitate herausgreifen. Das erste Zitat eines deutschen Journalisten, Julius Streicher, Journalist im Stürmer. Das amerikanische Volk wollte Frieden, wurde aber in den Krieg hineinmanövriert durch Delano Roosevelt, ein Werkzeug des Weltjudentums. Es war das gleiche im Ersten Weltkrieg, als Woodrow Wilson auch als Werkzeug der Juden es in den Krieg hineinmanövrierte. Dieselbe Argumentation haben wir eigentlich immer wieder auf Seiten der Nazis sowieso, aber das werden wir später sehen, auch durchaus im Establishment der deutschen Bourgeoisie, wenn es um welchen Krieg auch immer geht, der von den USA ausgeht, dass immer deutlich gemacht wird, dass da die Juden dahinter stecken. Und vor allem dieses basierend auf dem Ressentiment, dass die Wall Street und die gesamte Ostküste der USA sowieso nur in den Händen der Juden ist. Max Horkheimer, ziemlich bekannter deutscher Sozialpsychologe, hat das eigentlich 67 in einem relativ deutlichen Bonmot festgehalten. Horkheimer ist eigentlich jetzt nicht so bekannt, dass er so eindeutige, klare Aussagen trifft. In dem Fall hat er das ganz klar so gesagt, dass er gesagt hat, überall dort, wo der Anti-Amerikanismus sich findet, auch der Antisemitismus sich breit macht. So, und jetzt kommen wir zu einem komplizierten Punkt. Ich hoffe, dass ich ihn zusammenbringe. Wenn es nicht rüberkommt, worauf ich hinaus will, interveniert, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das hinbekomme. Nein, wir sind noch... Stopp, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Ich glaube, den Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, den haben wir jetzt kurzfristig nach hinten geschoben. Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Wieder zurück.
Nee, das ist schon richtig, den haben wir noch hinten. Als zweiten Punkt möchte ich, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen systematisch den Antiamerikanismus als Ressentiment abgearbeitet haben, auf das hinkommen, was eigentlich für diese Konferenz das Spannendere ist, versuchen herzuleiten, inwieweit der Antiamerikanismus ein ganz konkreter Ausdruck der zwischenimperialistischen Widersprüche zwischen dem deutschen Imperialismus und dem US-Imperialismus ist. Auch hier werde ich sehr schlaglichtartig mit Zitaten arbeiten und ein paar Thesen dazu in den Raum schmeißen, wo wir dann hoffentlich ausführlich darüber diskutieren können und schauen können, ob die was taugen, die Thesen. Als allererstes machen wir einen Einschub, den die Niki bringt zur Situation des Kräfteverhältnisses nach dem Zweiten Weltkrieg.
Soll ich das sagen?
Ja.
Ja, gut. Also der Zustand nach 1945 ist, die USA sind als stärkster Imperialismus, als Gewinner dieses Zweiten Imperialistischen Weltkriegs hervorgegangen. Alle anderen imperialistischen Staaten müssen sich dahinter einreihen. Deutschland ist erstmal ziemlich vernichtend geschlagen und wird dann immer stärker in den kommenden Jahren. Und das war es eigentlich schon.
Nein, das Wichtigste ist Großbritannien als Weltmacht.
Großbritannien als vorherige Weltmacht ist weg. Also ist unbedeutend und reiht sich genauso hinter den USA ein wie alle anderen.
Genau. Also das hat sich ziemlich schnell rausgebildet, die Frage, dass innerhalb des imperialistischen Lagers die Frage sich zuspitzen würde auf deutscher Imperialismus kontra US-Imperialismus. Was zu diesem immer wieder viel zitierten Satz von Brecht geführt hat. Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen. Die deutschen Kapitalisten haben zwei Möglichkeiten in einem Krieg. Erstens, sie verraten Deutschland und liefern es an die USA aus. Pardon. Oder zweitens, sie betrügen die USA und setzen sich an die Spitze. Diese Frage des Ersten hat sich eigentlich ziemlich schnell erledigt. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, die hat sich so nie gestellt. Da hat Brecht einfach das Kräfteverhältnis damals falsch eingeschätzt. Also dieses, es liefert Deutschland an die USA aus, wie Petain heißt, es gibt eine Compradoren-Regierung, ähnlich wie das Vichy-System in Frankreich für die deutschen Faschisten eins war. Da sind wir uns, selbst wenn es mal diese Möglichkeit tatsächlich gegeben hätte, sind wir uns einig, die hat sich sehr, sehr frühzeitig für den deutschen Imperialismus erledigt. Innerhalb dieser zweiten strategischen Frage gibt es allerdings unterschiedliche Ausprägungen seitdem. Die eine ist wie man die USA betrügt und wie man sich an die Spitze setzt. Die einen sind die, die sagen, möglichst lange am Arsch der USA pappen, möglichst lange im Windschatten die Geschäfte einstreichen und ihnen im Fall des Krieges dann schön in den Rücken fallen. Die andere, das wären die transnationalen Kräfte innerhalb der deutschen Bourgeoisie. Transatlantischen Kräfte innerhalb der Bourgeoisie. Die anderen sind die, die gesagt haben, wir schauen möglichst schnell in Bündnissen mit anderen, in Geschäften mit anderen, in eine Frontstellung mit den USA zu gehen. Und vor allem diese zweite Fraktion innerhalb der Bourgeoisie produziert natürlich viel mehr an Ideologie in die Richtung des Anti-Amerikanismus als die erste. Werde ich aber nachher zeigen, dass es für die erste einen interessanten Dreh gibt. Wir wenden uns zunächst mal der zweiten Ausprägung zu, also der Leute, die genau, diese zwei Ausprägungen gibt es, behaupte ich, die Transatlantiker und die Vereinigten Staaten von Europa als Bollwerk gegen die USA aufmachen wollen. Der Jörg hat es gestern schon angedeutet, die europäische Integration ist keine Idee von Kohl, ist auch keine Idee aus der Nachkriegszeit, ist eine Idee, die sehr viel älter ist im deutschen Imperialismus. Die ist als allererstes aufgekommen in einem Buch von Max Jörg. Max Jörg war ein deutscher Militär, Offizier, glaube ich, war er, und Geostratege. Hat in dem Buch Weltgeschichte in Umrissen das, die Idee zum ersten Mal formuliert. Was Frankreich für Europa mit Waffen und der Zentralisation nicht erreicht hat, das erreicht hoffentlich Deutschland mit Frieden und Föderation. So dass dann die Vereinigten Staaten Europas in der atlantischen Welt eine besondere Weltmacht sind, die das Gegengewicht halten gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Was interessant ist an dieser Geschichte ist, dass es, diese Idee zum ersten Mal 1897 formuliert wurde und die erste gezielte, konzertierte, anti-amerikanistische Hetzkampagne in der deutschen Presse 1898 vonstatten gegangen ist. Und zwar in einem solchen Umfang, dass der Botschafter der USA in Berlin in sein Tagebuch geschrieben hat: Mit dem Ausbruch des Spanisch-Amerikanischen Kriegs erreicht die anti-amerikanische Kampagne in der deutschen Presse ihren Höhepunkt. Sensationsartikel, Briefe, Telegramme, Zerrbilder gingen herüber und hinüber. Und so war allmählich eine so furchtbare Erbitterung angewachsen, dass bei meinem Amtsantritt in Berlin nur zwei von den nennenswerten Blättern den Vereinigten Staaten freundlich gesinnt waren. Aber alle übrigen führten eine mehr oder weniger feindliche, einige sogar eine ingrimmig verbitterte Sprache. Was sich hier andeutet, nämlich ein engster Zusammenhang zwischen antiamerikanistischen Kampagnen und der europäischen Integration, möchte ich gleich jetzt als eine These formulieren, die wir dann durchaus ausführlich diskutieren können, nämlich dass der Antiamerikanismus untrennbar verbunden ist mit der europäischen Idee. Und umgekehrt, dass überall da, wo man die Leute hat, die ein vereinigtes Europa fordern, fördern oder schmieden, man es mit den Antiamerikanisten zu tun hat. Was das für Auswirkungen hat, da versuche ich später nochmal drauf einzugehen und vor allem hoffe ich, dass wir da ausführlich darüber diskutieren können. Die Idee der europäischen Einigung ist aber natürlich weitergegangen. Zum Beispiel hat die Strasserflügel innerhalb der NSDAP diese Geschichte frühzeitig aufgegriffen und bereits 1925 ins Gespräch ums Parteiprogramm gebracht. Da wurde es auf jeden Fall das erste Mal von den Gebrüder Strassern auf dem Gauleitertreffen ausführlich zur Sprache gebracht, das Projekt der Vereinigten Staaten von Europa. Goebbels hat 1934 zu dem Thema gesagt, es muss das Ziel unseres Kampfes bleiben, nicht 1934, Entschuldigung, 1943. Es muss das Ziel unseres Kampfes bleiben, ein einheitliches Europa zu schaffen. Europa kann aber eine klare Organisation nur durch die Deutschen erfahren. Das ist vor allem zum Ende des Krieges hin und vor allem gedacht für eine Nachkriegszeit, dann zentrales Thema der faschistischen Strategen, des deutschen Imperialismus gewesen. Zum Beispiel hat Hermann Abs, Sprecher der Deutschen Bank, bereits 1941 formuliert, die Perspektiven, die sich für die deutsche Wirtschaft nach dem Kriege stellen und die auf einen engeren Zusammenschluss aller europäischen kontinentalen Volkswirtschaften hinauslaufen, rechtfertigen ja unter außenhandelsmäßigen Aspekten eine Betrachtung, die Kontinentaleuropa dem amerikanischen Kontinent gegenüberstellt. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland nach dem Krieg Europa beherrscht. So, je nachdem, wann man jetzt sagt, dass der Krieg aus war, wenn man jetzt so sagt, eigentlich war er erst 1990 aus mit dem 2+4-Vertrag, dann sieht man, wie recht der Knabe gehabt hat. Selbst wenn man sagt, der Krieg war 45 aus, müsste man sagen, der Knabe hat mit einiger zeitlichen Verzögerung dennoch sehr recht gehabt. Wichtig ist dieses Zitat nur in einem Kanon von Zitaten, die jetzt noch kommen, vor allem deswegen, weil ich es so frappierend finde, dass niemals in dieser Zeit oder von wesentlichen Leuten Europa genannt wird, ohne gleichzeitig klarzumachen, wozu dieses Europa da ist, nämlich nur um ein Bollwerk gegen die USA zu haben. Und umgekehrt, dass kein einziger Stratege irgendwie von den Amis redet, ohne gleichzeitig Europa als den Lösungsvorschlag zu erwähnen. Die Herald Tribune hat berichtet am 31. März 1945, also ganz kurz vor Kriegsende, über eine Tätigkeit der Nazis für die Nachkriegszeit, wo diese sehr erschreckend fanden. Zitat: von alliierten Regierungen gesammelte Informationen deuten darauf hin, dass das Nazi-Regime in Deutschland detaillierte Nachkriegspläne für das Überleben der Nazi-Doktrin und Herrschaft entwickelt hat. Einige dieser Pläne wurden schon in die Tat umgesetzt und andere sind bereit bei Beendigung der Feindseligkeiten in Europa in großem Maße in Gang gesetzt zu werden. Deutsche Techniker, Kulturexperten, Agenten besitzen ausgeklügelte Pläne, um andere Länder zu infiltrieren, mit dem Ziel, wirtschaftliche, kulturelle, politische Beziehungen zu entwickeln. So, jetzt kommt's. Die deutsche Propaganda soll ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Nachkriegsprogramms sein. Das unmittelbare Ziel des Propagandaprogramms wird darauf gerichtet sein, die alliierten Kontrollmaßnahmen zu beseitigen. Das deutet darauf hin, dass die gesamte Frage der europäischen Integration, die ja als Strategie bereits ausgegeben wurde, schon wirklich seit 1945 ganz zentral gehängt wurde an die Frage der Propaganda und somit den Anti-Amerikanismus. Das heißt, dass wenn wir über anti-amerikanische Ressentiments sprechen, die es so gibt und die wachsen und so weiter, durchaus zur Kenntnis nehmen müssen, wo sie ideologisch ursprünglich herkommen, was wir vorher hatten mit Hegel und den Romantikern und weshalb sie da so auf fruchtbaren Boden fallen. Aber gleichzeitig muss uns klar sein, das war eine seit 1945 systematische Propagandastrategie des deutschen Imperialismus. Das ist nicht von ungefähr gekommen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern diese Strategie ist in Gesamteuropa gefahren worden. Was ist die nächste Folie jetzt? Habe ich gerade. Genau. Die Auseinandersetzungen zwischen den USA und der BRD sind aber in den letzten 100 Jahren nicht nur in der Frage einer Vereinigung Europas als Bollwerk gegen die USA gelaufen, sondern ich würde jetzt einfach exemplarisch nochmal drei Punkte rausgreifen, wo, und zwar nicht punktuell, sondern durchgängig, Brennpunkte des Kampfes zwischen diesen beiden Imperialisten waren. Der erste ist Südamerika, ganz groß und immer wieder unterschätzt. Manchmal fällt es einem auf, zum Beispiel wenn der Agent Maus enttarnt wird und ein bisschen annähernd deutlich wird, was für ein großes Netzwerk er da gesponnen hat in den USA. Ich bringe jetzt hier zwei Zitate, ein Zitat glaube ich nur, das deutlich macht, dass das auch keine Geschichte aus der BRD der 80er Jahre ist, sondern dass es viel längere Tradition hat. Es gab zum Beispiel in den 30er Jahren bereits umfassende Agententätigkeit, deutsche Agententätigkeit in Südamerika. Zum Beispiel hat es 1934 einen Putsch in Bolivien gegeben, wo die pro-US-amerikanische Regierung weggeputscht wurde. Maßgebliche Drahtzieher dieses Putsches waren die deutschen Agenten, die Namen habe ich jetzt nicht, es waren zwei deutsche Agenten. Adolf Hitler hat über Brasilien gesagt, zum Beispiel in Brasilien werden wir ein neues Deutschland schaffen. Übrigens haben wir ein Anrecht auf diesen Kontinent. Die Fugger und Welser haben hier schon Besitzungen gehabt. Auch da wird sozusagen das Recht gegen die Amis in ihrem eigenen Hinterhof vorzugehen, aus einer Tradition gezogen, aus dem Feudalismus, den ja die Amis nicht aufweisen können, weil die hatten gar keinen.
Deutsche Leitkultur.
Das ist sozusagen die deutsche Leitkultur, die so rumhergeleitet wird. So, da sind wir jetzt leider an einem Punkt, wo ich mich entschuldigen muss, dass wir das Referat nicht ganz fertig gebracht haben. An diesem Punkt wollte ich eigentlich nochmal über Brasilien recherchieren, weil es ist da, glaube ich, noch ein bisschen interessanter. Brasilien soll angeblich eine Verfassung haben, die ziemlich genauso aussieht wie das Grundgesetz der BRD. Ich weiß allerdings erstens nicht genau, ob es stimmt, und zweitens nicht genau, wo es herkommt. Aber es scheint zwischen Brasilien und dem deutschen Imperialismus auch historisch gewachsene, engste Beziehungen zu geben. Darüber hinaus wollte ich noch kurz darauf hinweisen, die Rattenlinie, wo die ganzen alten Nazis sich vor den Alliierten und ihren zu erwartenden Strafen gedrückt haben, ist nach Südamerika gewandert. Argentinien, Chile und so weiter und so fort. Wo natürlich diese alten Nazis hervorragende Kontakte zu den entsprechenden Regierungen gepflegt haben und dann natürlich auch ihrerseits eben Agenten des deutschen Imperialismus in diesen Ländern waren. Da haben wir einen Punkt, wo der deutsche Imperialismus und der US-Imperialismus sich durchgehend durch die gesamte Geschichte ständig in die Wolle gekommen sind und man daraus ein bisschen ableiten kann, wie gewichtig die Frage einer ideologischen Begleitung der zwischenimperialistischen Widersprüche sind. Anderen Brennpunkt, auf den man durchaus hinweisen kann, da langt es nicht ganz nur darauf hinzuweisen, der Nahe Osten, wo die Kampflinie traditionell eigentlich auch relativ klar läuft. Die USA unterstützen Israel und die Deutschen tun alles, dass die Kräfte, die Israel vernichten wollen, gestärkt werden. Historisch bestes und bekanntestes Beispiel ist Mufti al-Husseini, SS-Obersturmbannführer in Bosnien, gleichzeitig Mufti von Jerusalem, der sehr, sehr großen Anteil hatte, den eliminatorischen Antisemitismus der deutschen Faschisten in die arabischen Länder zu bringen. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, vor 2-3 Monaten hat es diesen ziemlich ekelhaften Versuch von Netanyahu gegeben, das umzudrehen, indem er gesagt hat, naja, es war eigentlich Mufti al-Husseini, der Hitler dazu gebracht hat, die Juden umzubringen. Ist ziemlich blöd, was er da gemacht hat, aber was nicht zu unterschätzen ist, ist tatsächlich der Einfluss, den Mufti al-Husseini als Agent des deutschen Imperialismus in den arabischen Ländern hatte. Da ist ja auch eine wunderschöne Aussage von Gremlitzer von vor, glaube ich, 10 Jahren mal in der Leitkolumne der Konkret gewesen, als er gesagt hat, es wundern sich jetzt so wahnsinnig viele Menschen, warum es, sich Deutschland jetzt anbietet als Vermittler zwischen Israel und Palästina. Das ist eigentlich relativ einfach. Die Israelis glauben, dass es stimmt, was Fischer und Schröder sagen, dass sie mit dem Deutschland der Nazis nichts mehr zu tun haben und wollen deswegen Deutschland unbedingt als Verhandlungspartner, und die Palästinenser wollen deswegen Deutschland als Verhandlungspartner, weil sie ganz genau wissen, dass es nicht stimmt. Dieser Nahe Osten ist auch seit jeher Brennpunkt der zwischenimperialistischen Auseinandersetzungen. Es gibt auch in dem Zusammenhang einen wunderbaren Aufsatz im Streitbaren Materialismus, der nachweist, dass es keinen einzigen Dschihad gegeben hat, der jemals ausgerufen wurde, ohne dass die deutschen Diplomaten ihre Finger im Spiel hatten. Ich glaube, dieser Aufsatz ist insofern, die Aussage dieses Aufsatzes ist insofern nicht mehr ganz aktuell, weil es wahrscheinlich schwierig sein dürfte, das beim IS nachzuweisen. Allerdings ist das sozusagen der erste Fall, wo ein Dschihad ausgerufen wurde, ohne deutsche Beteiligung. Der dritte Brennpunkt, den man durchaus anführen kann als dauerhaften Kampfpunkt zwischen den Deutschen und dem US-Imperialismus, ist immer endaktuell die Ukraine, und zwar in einer sehr zugespitzten Form. Ja, alle erinnert euch an die Aussage, die dann groß skandalisiert wurde, Fuck the EU, die von der US-Chefdiplomatin gegenüber der ukrainischen Regierung gefallen ist. So, all das wollte ich jetzt nochmal in Erinnerung rufen, um klarzumachen, der Kampf zwischen dem US und dem Imperialismus und dem deutschen Imperialismus ist nicht zu unterschätzen. Er ist ganz real, er ist an vielen Punkten und er wird aufs Bitterste geführt. Wir hatten letztes Mal den Beitrag vom Seckertz zur Frage des derzeitigen Standes der Auseinandersetzung innerhalb des deutschen Imperialismus zwischen den Transatlantikern auf der einen Seite und derjenigen, die ganz gerne mit anderen Staaten, anderen Ökonomien Geschäfte machen. Das ist ein interessanter Punkt und den möchte ich insofern aufgreifen, weil ich die These hochspannend fand, dass inzwischen die Transatlantiker die absolute Oberherrschaft in den deutschen Parlamenten haben und die Nicht-Transatlantiker sozusagen fast rausgedrängt haben. Das war ja vor 10 Jahren eine völlig andere Situation. Da hatten wir mit der Schröder-Fischer-Regierung genau die andere Seite in der massiven Überhand. Da ist im Übrigen während dieser Zeit der Anti-Amerikanismus aufs Heftigste in der Presse gewesen oder in der deutschen Debatte. Und wie heftig, ein paar erinnern sich, oder man erinnert sich schon noch so ein bisschen, wie es war, aber selber bin ich dann doch noch erschrocken, als ich dann so ein paar Zitate rausgesucht habe. Hier exemplarisch haben wir mal das hier, das ist noch relativ harmlos, was einfach nur die Strategie widerspiegelt. Das nächste ist ein wunderschönes Beispiel, dass die Frage Krieg und die Juden zu verbinden von deutscher Seite aus eben nicht nur eine Sache ist, die Nazis gerne machen. Es geht nur um die Juden. Einige mächtige, vielleicht zu mächtige, eine mächtige, vielleicht zu mächtige jüdische Lobby steht hinter Bushs Kriegsplänen gegen den irakischen Präsidenten Saddam Hussein. Auch hier könnte man wieder die Frage stellen, was meint ihr, wer hat es gesagt?
Ja, aber.
So. Und.
Der kommt doch damit nicht. Also,
was?
Der kommt damit da nicht jetzt rum und durch, sozusagen. Also mit dem oben ja, kannst du mitbringen, aber dieses ist nichts, was der nicht sagt, ohne dass der für sowas sofort abgeschossen werden kann. Also.
Naja, er ist dafür, ist er nicht abgeschossen.
Sondern weil er mit der Gräfin gebadet hat, deswegen ist er abgeschossen
worden. Also genau, also der ist abgeschossen worden, weil er irgendwelche Badeurlaube mit der Gräfin nicht sauber abgerechnet hat. Dafür ist er nicht abgeschossen worden. Das war, und das war die Tatsache, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, ist ein Ausdruck dessen, wie vollkommen normal das in der Zeit war, solche Aussagen. Die wirken heutzutage wieder unglaublich. Damals war das vollkommen normal. Und das nächste Zitat nochmal, um den Reigen voll zu machen. Da wären wir bei meiner These, dass das untrennbar verbunden ist. Dieser deutsche Weg verlangt nun ein Deutschland im Dienste Europas, das seine Interessen verfolgt und seine Zukunft nicht von der Vergangenheit behindern lässt. Die europäische Zukunft ist wichtiger als die deutsche Vergangenheit. Und das hat Egon Bahr SPD gesagt. So. Gut, und jetzt möchte ich abschließend eben auf Basis der These von Seckertz vom letzten Jahr, dass es eben im Moment die Fraktion der Transatlantiker wieder die Überhand gewonnen hat, zwei Thesen formulieren. Nämlich die erste: Wenn es stimmt, dass die Frage des Anti-Amerikanismus und die Frage der europäischen Integration untrennbar miteinander verbunden sind. Und man den Rückschluss zieht, dass jemand, der gegen die Amis hetzt, für Europa ist und umgekehrt, jemand, der nicht gegen die Amis hetzt, eigentlich diese Einigung Europas wurscht ist, und wir versuchen daraus so eine gewisse Formel abzuleiten, dann könnte man ja auf die Idee kommen, diese AfD, den Werdegang der AfD folgendermaßen zu interpretieren. Henkel, eigentlich ein Transatlantiker, gründet eine Partei, die ihm helfen soll, gegen dieses Europa vorzugehen, weil er da noch viel zu viel Europa sieht, was er nicht braucht als Transatlantiker. und sieht dann, dass er mit dieser Partei, wie er selber sagt, ein Monster geschaffen hat. Natürlich meint er damit nicht, dass er da einen Haufen Faschisten um sich versammelt hat, weil das ist klar, sondern das Monster, das er sieht, ist, dass er plötzlich eine Partei geschaffen hat, die das Gegenteil macht. Die plötzlich, die Zerstörung der europäischen Integration relativ wurscht ist, haben sie kaum mehr auf ihren Flugblättern, Transparenten und so weiter, sondern dass es jetzt in erster Linie natürlich neben dem Rassismus durchaus auch um eine Hetze gegen die USA geht. Mit Gauland zum Beispiel. Mhm. Und dass das der Hauptpunkt ist, eine Hauptwendung innerhalb der AfD, die ja auch, wie der Jörg gestern referiert hat, zu Spannungen innerhalb des Establishments geführt hat, was er erzählt hat, die Stiftung, die sich gespalten hat, in der Frage, weil sich die Partei gewandelt hat, von einer Partei gegen Europa hin zu einer antiamerikanistischen Partei. Das ist die eine These. Und die andere These ist, wenn es stimmt, dass der transatlantische Flügel und die transatlantische geostrategische Ausrichtung so eine Oberhand im Moment hat in der deutschen Politik, wenn es gleichzeitig stimmt, dass eine transatlantische Ausrichtung immer eine ist, die Europa eher kaputt sähe, als es fördern würde, dann könnte man die derzeitig laufende Europapolitik der Bundesregierung, allen voran Schäubles, was ja auf dieser Konferenz schon betitelt wurde, als reine Rauchökonomie, vielleicht in die Richtung interpretieren, dass sie sagen, das können sie machen, weil sie als Transatlantiker überhaupt kein Interesse haben an einem starken Europa. Weil an einem starken Europa nur die Geostrategen ein Interesse haben, die sich gegen die USA aufstellen wollen. Und das würde einigermaßen Sinn machen, diese These, weil ich mir oft gefragt habe, wieso sind die so bescheuert? Wieso machen die ihr Europa so dermaßen kaputt? Das ist doch ein Scherbenhaufen. Damit kann man doch nicht mehr agieren. Ich bin jetzt schon sehr, sehr weit weg von dem ursprünglichen Referatsthema, nämlich der ideologiekritischen Frage, finde aber, dass es im Rahmen dieser Konferenz, glaube ich, ganz hilfreich ist, von der ideologiekritischen Frage wieder zurück auf die Frage geostrategischen zu kommen und dann vielleicht auf die Weise auch ein bisschen zu beleuchten, wie wichtig Ideologiekritik manchmal ist. Das wären jetzt, glaube ich, unsere Dinge, die wir im Vortrag bringen wollten. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, ob ich noch etwas habe. Das kann ich noch in die Diskussion anbringen. Das wäre es jetzt erstmal von unserer Seite.